Ja, ein richtig schöner Text, finde ich, wenn man das Dankgebet des Davids betrachtet. Es muss großartig gewesen sein, wo das ganze Volk sich zusammentut und alle geben etwas für Gott. Und da kommt so eine Menge an Reichtum zusammen und alle freuen sich auf das Projekt, denn bald, schon bald wird der neue Tempel gebaut. Vielen Dank für diesen Text. Ich fand den sehr, sehr schön, den Text. Wir betrachten mit euch zusammen den zweiten Korintherbrief. Wir befinden uns im Kapitel 7 und werden heute ab Vers 2 bis Vers 16, diesen Abschnitt werden wir betrachten. Ich bin mir nicht sicher, wer von euch alles unterwegs war die letzten 1-2 Wochen. Wer von euch war alles im Urlaub? Wer war schon wieder weg? Es sind schon so ein paar Leute. Schön für euch. Gut. Wer war eigentlich letzte Woche da? Bei der Bibelarbeit. Ja, gut. Und los geht's. Was war letzte Woche los? Worüber habt ihr gesprochen? Ich weiß, wer sich gemeldet hat. Also, ja, bitteschön. Licht und Finsternis, ja. Okay. Okay. Mhm. Dann ging es auch noch um Sohnschaft, richtig? Dass man Kinder Gottes ist, in Vers 18. Und ich will euer Vater sein, spricht Gott. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Was für eine Ehre für uns Christen. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Großartig. Gut, das vielleicht ganz kurz im Kontext. Ich wusste aber nicht, dass ihr bis Vers 5 durchgearbeitet habt. Bitte?
Ja, ich kann das erklären.
Ah, war Philipp der Verursacher?
Wir haben einfach so ein kleines Experiment gemacht, wenn wir Kapitel 2, Vers 12 und 13 lesen und dann Kapitel 7, Vers 5, dann schließt sich das genau zusammen.
Ah ja.
Okay, dann machen wir das, dann nehmen wir die zwei Verse noch mit, 3 und 4, oder 2, 3 und 4, weil das quasi einfach der Abschluss des Einschubs ist. Mhm.
Ja, ist gut. Wir steigen in diesen ersten paar Versen ganz kurz ein und dann machen wir einfach weiter. Wunderbar. Schön. Ja, also, lasst uns mal die ersten 4 Verse lesen oder von 2 bis Vers 4. Und es ist tatsächlich so, wie Philipp das gerade schon gesagt hat, der Gedanke schließt da eigentlich so ein bisschen ab und dann beginnt etwas Neues. In einer anderen Übersetzung ist das auch so aufgeteilt. Da ist es ein bisschen anders strukturiert und gegliedert. Hier heißt es folgendermaßen: Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemanden Unrecht getan, niemanden geschädigt oder niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, sodass wir mit euch sterben und mit euch leben. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über vor Freude bei all unserer Bedrängnis. Da spricht Paulus zu der Gemeinde. Wir wissen, wir kennen mittlerweile den Kontext, glaube ich, mehr oder weniger ganz gut. Wir wissen, welche Schwierigkeiten da waren, dass sie viele Fragen hatten. Ja, und dass der erste Brief schon eine sehr ermahnende Wirkung für die hatte und dass manch einer mit seiner Einstellung vielleicht auch zum Leben ja so zurechtgeruckelt wurde, dass das nicht ganz so einfach war. Und hier spricht Paulus diese Sätze. In Vers 2, was bedeutet es, wenn jemand sagt, du hast Raum in meinem Herzen? Was will er damit zum Ausdruck bringen? Hat euch das jemand schon mal gesagt? Du hast einen Platz in meinem Herzen? Das ist eine ganz tolle Aussage. Und wenn das wirklich so ist, ist das schon eine Ehre. Was bedeutet das? Du hast Raum in meinem Herzen. Ja, ganz einfach. Dass er die Person schätzt und liebt und dass sie wichtig für einen ist. Genau. Und dann erklärt er hier, ich habe niemanden Unrecht getan, niemanden geschädigt aus der Gemeinde, niemanden übervorteilt, also ein gerechtes Wesen, was er an den Tag legt. Was sagt diese Tatsache über Paulus aus, dass er das nochmal so formuliert? Niemanden Unrecht getan, ich habe niemanden geschädigt, niemanden übervorteilt. Was will er damit sagen? Was sagt das über Paulus aus?
Er sagt damit im Grunde, dass er aufrichtig gelebt hat, auch vor den Augen der Korinther. Mhm.
Ja. Und wenn man jemanden liebt, dann übt man kein Unrecht. Das machst du nicht. Du behandelst jemanden nicht unrecht, wenn der wichtig für dich ist. Das macht man nicht. Wenn du jemanden liebst und der wirklich einen Platz in deinem Herzen hat, dann schädigst du ihn nicht. Und das sagt er hier nochmal ganz klar. Ihr habt Raum in meinem Herzen und ich habe wirklich kein Unrecht getan. Ich habe auch keinen geschädigt, das wollte ich nie. Und ich habe auch niemanden übervorteilt. Das baut hier aufeinander auf. Vers 3, da lesen wir: Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, so dass wir mit euch sterben und mit euch leben. Was will Paulus eigentlich? Was soll die Aussage? Was möchte er hier sagen? Was bedeutet auch die Aussage, mit euch sterben und mit euch leben? Was will er damit sagen? Timo?
Und wenn ich mich da so hingebe, wie toll ich bin, so gesehen, also da kannst du den Nächsten schon in den Schatten stellen. Aber Paulus sagt es hier sofort, sagt, nein, das stimmt nicht, ich verurteile euch nicht damit, ja? Mhm. Sondern ich habe euch genauso im Herzen und ja, ich bin sogar bereit, euch zu sterben, zu leben. Ich stelle mich euch gleich gegenüber. Wir sind gleich. Mhm.
Identifiziert sich mit dem Leben der Gemeinde zu 100%. Ne? Richtig, ja. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ihr müsst unbedingt immer die Bibel mitnehmen und ich stelle permanent dauernd Fragen, das kennt ihr ja schon. Also ihr müsst immer wirklich die Bibel mitnehmen, damit ihr die Verse auch immer lesen könnt. Hier wird es ja auch angezeigt, aber dass ihr wirklich gut mitarbeitet. In Vers 4 heißt es: Und ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Also er lobt die Gemeinde. Er hält auch sehr viel von der Gemeinde. Ich frage mich, Mensch, Paulus, du kennst die ganzen Hintergründe, du kennst die Spaltungen, die Parteiungen, die da waren. Und jetzt sagst du, dass die Gemeinde in Korinth trotzdem eine richtig, richtig gute Gemeinde ist, weil er rühmt sie, heißt es hier. Ich bin mit Trost erfüllt und fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Auch so positiv, was hier rauskommt. Was bedeutet es, freimütig gegen jemanden zu sein? Was bedeutet die Aussage? Ich bin euch freimütig gegenüber. Nochmal? Offen zu sprechen, also ganz ehrlich und offen zu sein. Ja, bitte, hier vorne war auch noch was. Tobi, bitte. Ja, man öffnet sich, hat großes Vertrauen. Mhm. Genau. So ist Paulus auch aufgetreten und so ehrlich war er auch in den Briefen, wo er Fragen beantwortet hat, wo er auch Sünde ganz klar aufgezeigt hat. Nichts versteckt. Ganz interessant und ganz ehrlich, wie er das macht. Womit ist Paulus trotz Bedrängnis erfüllt? Was steht hier? Womit ist er erfüllt trotz Bedrängnis, Simone? Ja, mit überschwänglicher Freude. Lass uns ganz kurz darüber sprechen, was bedeutet es, bedrängt zu sein? Was will er damit zum Ausdruck bringen? Ihr seid auf dem Arbeitsplatz, ihr habt Kollegen, ihr sitzt vielleicht in einer Runde, ihr habt ein Meeting, wir besprechen Probleme am Produkt, wie auch immer, oder Probleme über Menschen, wo auch immer ihr arbeitet, vielleicht im sozialen Wesen. Und ihr werdet leicht attackiert oder wie auch immer und dann kommt schon mal so eine Aussage von manch einem Mitarbeiter: Ich fühle mich in dieser Situation schon leicht bedrängt. Kennt ihr das? So oder so ähnlich? Also ich fühle mich angegriffen. Also ich kenne solche Aussagen, gerade wenn man mit mehreren Leuten zusammensitzt und man macht Analysen, wo war das Problem, wenn mal wieder was schiefgelaufen ist, dass man sagt, ja, ich nehme das jetzt schon, ich empfinde es so, als ob es jetzt schon persönlich wird. Ich fühle mich bedrängt in der Situation. Aber hier ist es noch ein bisschen anders. Was will Paulus damit sagen, wenn er sagt, über Bedrängnis spricht? Was möchte er damit sagen? Bitte?
Seinem innerlichen
Die nächsten Verse zeigen das auch auf, was er meint. Wir werden gleich darauf einkommen. Er hatte Bedrängnis von außen, aber auch von innen, sagt er. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ja, soweit. In diesen ersten Versen ging es ganz stark um die Beziehung zwischen der Gemeinde zu Paulus, von Paulus aus, von seiner Seite aus zu der Gemeinde. Er beleuchtet das. Und man merkt hier schon, dass er sagt, Mensch, ich bin aber trotzdem allem, bin ich sehr erfüllt im letzten Vers. Das ist mir ein großer Trost und ich fließe über vor Freude, trotzdem, dass ich bedrängt bin. Ich bin trotzdem glücklich. Kennt ihr das? Manchmal hat man so ganz schwere Situationen, Lebenssituationen. Man erlebt unterschiedliche Schwierigkeiten, es ist bei jedem auch anders. Und trotz dem Übel, das man gerade durchstehen muss, kann man doch erfüllt sein. Und das erlebt Paulus. Er sagt, ich habe echt viel Bedrängnis, aber ich bin sehr, sehr erfüllt und ich fließe über vor Freude. Was macht den so glücklich? Und darauf gehen wir gleich ein. Ab Vers 5 bis Vers 16 lesen wir uns in einem Stück. Wo ich diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist so ein typischer Text, wo man erkennt, wie Gott in der Gemeinde arbeitet. Bei all den Schwierigkeiten, die man in den Gemeinden im Laufe der Jahre auch hat, haben wir als Gemeinde auch schon ganz klassisch erlebt, dass man sehr viele Schwierigkeiten hat und man sieht so über Jahre, wie Gott in unserer Mitte arbeitet und uns verändert. Und genau das haben die Korinther erlebt. Sie hatten viele Schwierigkeiten und man merkt so nach dem ersten Brief, jetzt kommt der zweite Brief, wie heftig Gott in ihren Herzen gearbeitet hat. Was Gott da so aus der Gemeinde macht, das macht mir so viel Mut. Das sieht man in unserem Leben, das kann man ganz praktisch erleben, dass Gott in deinem Leben arbeitet. Er verändert dich und er kann wirklich Dinge verändern und zum Besseren führen. Wir lesen ab Vers 5. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf aller Art bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte. Als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht. Wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zu Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessetwillen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessetwillen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde vor dem Angesicht Gottes. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Denn wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, so ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Und sein Herz ist euch jetzt noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihm mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Ich liebe diesen letzten Satz. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Ach, das würde ich euch Brüder auch mal sagen hier in der Gemeinde. Ich habe so viele, die am Wort mit dienen und so weiter. Und da kann ich diesen Satz wirklich eins zu eins so sagen. Ich freue mich, dass ich mich auf euch verlassen kann. Es ist wirklich so. Ich habe wenig Ärger wenig Probleme damit, wenn ich Menschen mit Diensten beauftrage und, oder wenn ich die verteile, das ist eine meiner Aufgaben. Es ist ganz selten, dass sich jemand mal abmeldet, es sei denn wegen Krankheit oder so. Die geben sich alle große Mühe, so schön, so positiv. Der Text ist wirklich sehr, sehr positiv. Beginnen wir mit Vers 5. Hier heißt es, denn als wir nach Mazedonien kamen, wir wissen, dass Paulus ein Apostel war, dass er gereist ist an unterschiedlichen Ortschaften und er hat das Evangelium verkündigt. Das war sein Dienst. Dafür hat Jesus ihn bestimmt und berufen. Er hat gesagt, du sollst verkündigen, meinen Namen verkündigen. Und hier heißt es, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf aller Art bedrängt von Außenkämpfen, von inneren Ängsten. Ich tätige meine Aussage und ihr sagt, ob sie richtig ist oder falsch ist. Gottes Mitarbeiter haben es immer leicht, weil Gott sie segnet und ihnen hilft. Richtig oder falsch? Bitte, Simone. Ja, sie sollten mitarbeiten. Gute Christen arbeiten mit im Reich Gottes, ja. Ja, haben es nicht immer leicht. Also habe ich einen Fehler eingebaut. Oder was falsch verstanden? Ich habe ganz bewusst einen Fehler eingebaut. Genau, so ist es. Richtig, der Absatz passt schon. Also, Paulus, so ein gesegneter Mann, so ein begabter Mann, so unfassbar viele Probleme. Wie kommt das? Weil das Leben als Christ oft ein großer Kampf ist. Es ist ein Kampf. Und Paulus schreibt ganz oft, und er nutzt die geistliche Waffenrüstung und so weiter, er nutzt ganz oft Bilder als Wettkampf, als Streiter Christi. Christen haben es nicht immer einfach, überhaupt nicht. Sie werden bedrängt. Und das hat Paulus sehr oft erlebt. Ich möchte euch einfach mitgeben, wenn du ein aufrichtiger Christ bist, wenn du dich für Gott entschieden hast und Gottes Liebe angenommen hast und jetzt dienst du Gott im Laufe deines Lebens, schon seit 5, 10 Jahre, 15 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Wenn es schwer wird, wenn du bedrängt wirst, es passiert nichts Ungewöhnliches. Christen werden bedrängt. Und in unserer Zeit, wer weiß, was auf uns zukommt, sollte uns das klar sein, dass das eigentlich normal ist, dass Christen bedrängt werden. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das hat auch nichts damit zu tun, dass irgendwie was ganz Besonderes passiert. Es ist ein Kampf. Die Nachfolge ist oft auch ein Kampf. Das hat Paulus erlebt. Vers 6. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Wer kann wirklich trösten? Wer hat hier getröstet? Was sagt der Text? Timo, bitte. Gott hat getröstet durch Titus. Titus hat die Gemeinde besucht, ist zurückgekommen. Wir müssen uns vorstellen, wir als Gemeinde, wir senden jemanden aus. Ich würde mal sagen, Sigi, meinen guten Freund. Wir senden Sigi aus und sagen, Sigi, pass auf, es gibt eine Gemeinde ganz weit weg im Ausland. Die ist uns sehr, sehr wichtig. Die kennen wir. Wir haben die mit aufgebaut. Wir haben Missionsarbeit gemacht. Fahr bitte hin und schau nach dem ersten Brief, den wir der Gemeinde geschrieben haben, der sämtliche Themen auffasst, wo vieles schiefgelaufen ist. Schau bitte, wie es den Geschwistern geht. Fahr hin, ermutige sie, hilf. Und jetzt kommt dieser Sigi zurück, in dem Fall Titus. Er kommt zurück und wir alle sind gespannt. Was wird der Mann uns sagen? Wie geht's der Gemeinde? Wie geht's unseren Geschwistern? Und Paulus sagt hier, er ist zurückgekommen. Es hat uns sehr getröstet. Es hat uns sowas von glücklich gemacht. Das haben die erlebt. Wer kann wirklich trösten? Es ist Gott, der Allmächtige, der wirklich trösten kann. Manche von uns haben heftiges Leid schon erfahren im Leben, manche weniger. Das ist nicht gleich verteilt. Gott misst jedem anders zu, Gott führt jeden individuell durchs Leben. Und ich glaube, oder ich stelle mal die ganz persönliche Frage, vielleicht seid ihr mutig genug, um zu antworten. Wer hat das wirklich in tiefster Trauer oder in einer ganz schweren Zeit erlebt, dass Gott ihn wirklich getröstet hat, dass Gott es war, der ihn getröstet hat? Wer hat das erlebt? Das freut mich für euch. Gott ist wirklich die Quelle des Trostes. Ich glaube sehr wohl, dass Menschen einem nahestehen können, einen ermutigen können, wirklich auch Werkzeuge Gottes sind. Aber letzten Endes ist Gottes, der tröstet. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist auch die Quelle des Trostes. Okay, wir lesen die nächsten Verse im Abschnitt zusammen, weil die inhaltlich einfach zusammengehören. Vers 8 bis Vers 11. Der Beat Abri würde sagen, seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Ich hoffe es. Gut. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zu Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Okay, weshalb wurde die Gemeinde betrübt? Was hat die Gemeinde traurig gemacht? Was hat die betrübt oder belastet? Bitteschön. Der erste Brief, der hat die ganz schön zugesetzt und manch einer in der Gemeinde hat sich das angehört. Manche waren stark beteiligt in den Parteiungen, manche waren neutral. Die wollten nur das Gute, aber mussten das in der Gemeinde aushalten. Kennt ihr das, wenn ein Streit in der Gemeinde ist? Manche haben damit nichts zu tun, die müssen das einfach aushalten. Auch das passiert im Gemeindeleben. Und von Täter bis Opfer, alle sind in der Gemeinde dabei und alle bekommen den Brief. Und jetzt sagt Paulus, ja, ihr seid betrübt worden. Wahrscheinlich ganz viele hat das unglaublich zugesetzt. Gemeindestreitigkeiten setzt die Gemeinde immer unglaublich zu, ist nichts Gutes. Man merkt auch, dass da wirklich nur der Feind gewinnt, sonst gewinnt da keiner und es entsteht durch Streitigkeiten nur Schaden. Das haben wir am eigenen Leib erlebt, das erlebt eigentlich jede Gemeinde. Das ist immer furchtbar. Das ist wie Streit in der Familie. Da geht keiner glücklich an ins Bett abends, wenn der ganze Tag chaotisch war. So ist es auch in der Gemeinde. Streit ist wirklich Sünde. Streit soll nicht geschehen und es passiert manchmal. Genau. Was bewirkt die gottgewollte Betrübnis? Also es gibt scheinbar eine gottgewollte Betrübnis, dass du traurig wirst, weil Gott das will. Was bewirkt die gottgewollte Betrübnis? Was sagt uns die Bibel? Veränderung der Gesinnung. Sehr gut, Alvina. Hier war noch eine Stimme. Buße und Reue. Es ist tatsächlich so, dass Gott uns manchmal ganz schön anstupst, würde ich sagen, und sagt, ey, Viktor, schau mal, das bist du. Siehst du das, wie du bist? Und in diesem Licht, was Gott mir aufzeigt, erkenne ich, wie dreckig und wie falsch ich bin. Das kann einen ganz schön zusetzen, das kann einen auch echt traurig machen. Das ist aber eine gottgewollte Betrübnis, weil Gott Besserung will. Gott möchte ja, dass ich den richtigen Weg gehe. Und so schafft er durch diese gottgewollte Betrübnis, schafft Veränderung der Gesinnung. Es schafft dahin, dass ich den Kurs wieder richtig einschlage. Das macht Gott oft. Ihr kennt die Geschichte. Letztens war das, wo der Vater seinen Sohn angeschossen hat. Wisst ihr das noch? Auf der Jagd oder mit dem Schäfchen, dass manchmal ein Schäfchen ein Bein gebrochen wird für die Kinder. Warum wird das gemacht? Um die Person oder um das Tier zu retten. Manchmal geht es nicht anders. Da muss Gott eingreifen und das, daraus resultiert Betrübnis. Und wenn alles richtig gut läuft, Veränderung, Frucht der Gerechtigkeit. So arbeitet Gott in der Gemeinde. Das haben die Korinther erlebt. Was bewirkt die Betrübnis der Welt? Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, ja. Hier geht es noch weiter sogar. Wie heißt es hier wortwörtlich? Den Tod.
Was genau ist mit Betrübnis der Welt gemeint? Ich habe schon die Idee von Anfang.
Sehr gut. Ja. Richtig gute Aufgabe für euch, weil ich nehme die nicht an. Habt ihr das verstanden? Was genau ist die Betrübnis der Welt? Das war die Frage von Philipp. Und ich mag das ja so richtig, die Aufgaben zu verteilen. Das ist einfach herrlich, wenn ihr die Lösung erarbeitet. So muss es sein. Also, was kann damit gemeint sein? Helft mir. Simone? Okay. Die Finsternis, das Verlorene beeinflusst uns und hat letzten Endes böse Auswirkungen auf uns und betrübt uns vielleicht sogar und letzten Endes entspringt da der Tod raus. So denke ich, so waren die Gedankengänge, richtig? Ungefähr so. Okay. Waldemar? Ja, ja, interessant, kleiner Augenblick. Interessant, Waldemar, weil es gibt ja tatsächlich die Fälle auch, das haben auch Leute in christlichen Kreisen auch erlebt, dass Menschen von Gott wussten, sie lebten aber ohne Gott. Sie wussten, es gibt aber Gott. Sie wussten um diese Tatsachen und wie beladen das Herz und die Seele solcher Menschen ist nach 40, 50 Jahren. Sie wissen, sie gehen verloren, weil sie ohne Gott leben. Was für eine Betrübnis. Und diese Erkenntnis, ohne Gott zu leben, sie ist ja richtig. Sie wissen, dass sie verloren gehen. Ja, das sind interessante Gedanken. Hier vorne war noch was. Ja. Ja. Interessant, ja, das ist ihm zum Fall geworden bei dem reichen Jüngling. Er hat sein Herz an den Dingen dieser Welt gehangen, an Geld, das war ihm wichtiger als das ewige Leben. Und letzten Endes ist er traurig geworden, betrübt worden und ist leer davongegangen. Schade, sehr schade, gerade bei dem jungen Mann.
Mein Bruder?
Sie führt zum Tod. Sie bewirkt den Tod, heißt es hier, ja. Mhm. Ja.
Und die Betrübnis der Welt aber, also wenn ich Enttäuschung von der Welt erfahre, und ich glaube hier, dass das, genau, er ist gerade gesagt, trifft es auch ganz gut, zum Beispiel, wenn
Ja.
Dann steht am Ende nur Leere und Hoffnungslosigkeit. Also da gibt es keinen tieferen Sinn hinter, sondern am Ende war es einfach der Tod. Also diese Enttäuschung ist absolut endgültig.
Ja. Ja, richtig, richtig. Wie bitter muss es sein für Menschen, die ihr Leben verschwenden und am Ende leer dastehen und wissen, ich habe ein Leben lang gelebt und es war alles für nichts. Okay, Alvina war noch da und Jakob war auch noch da. Alvina, bitte. Ja. Richtig. Mhm. Ja. Ja. Richtig, sehr richtig. Mhm. Jakob, wolltest du noch was dazu sagen? Ja. Richtig. Ist richtig gut mit euch. Freut mich, dass ihr so gut mitmacht. Das macht mir das Leben bedeutend interessanter und schöner. Das tröstet mich übrigens. Nicht, dass ich so bedrängt bin bei der Bibelarbeit. Okay. Gut. Welche Auswirkungen hatte jetzt letzten Endes die Betrübnis, die von Gott gekommen ist? Und dann wird hier einiges aufgeführt. Welche Auswirkungen hatte es denn? Was hat das bewirkt, dass sie einerseits ganz kurz traurig waren? Der Inhalt war ja, es ging nur um eine Stunde. Ihr wart nur ganz kurz betrübt und dann ging es aber weiter. Und was war jetzt die Auswirkung? Was schreibt uns der Text in Vers 11? Vieles. Danke, Philipp. Richtig. Also. Ja.
Auch das ernst zu nehmen. Das hat er auch im ersten Brief schon bemängelt, dass die Korinther einfach manches in der Gemeinde geduldet haben, was absolut
nicht okay war. Richtig. Richtig gut. Genau. Genau so war es. Also es hat wirklich Positives gebracht. Wenn Gott in deinem Leben arbeitet und dir vielleicht wehtut oder du Betrübnis bekommst, wenn das von Gott kommt, dann nimm diese Lektion an. Wen Gott liebt, den züchtigt er, steht geschrieben. Das ist normal. Gott versucht uns immer wieder in die Spur zu bekommen, damit wir wirklich Respekt und mit Achtung vor Gott leben und dass wir den richtigen Weg gehen, den schmalen Weg mit ihm. Okay, Vers 12. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessetwillen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessetwillen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde vor dem Angesicht Gottes. Was war die Absicht von Paulus, als er den ersten Brief geschrieben hat und auch jetzt im zweiten Brief? Was war die Absicht? Was wollte er definitiv nicht? Steht auch geschrieben. Was wollte er damit nicht bewirken? Die anderen, die noch nicht gesprochen haben, dürfen wirklich echt mitmachen. Also heute war ich schon richtig stolz, dass ich jeden Namen kannte. Weil ich habe immer Aussetzer. Ich habe große Probleme mit Namen und so weiter. Ich kenne euch eigentlich alle, aber trotzdem habe ich Aussetzer. Also, ihr dürft ruhig mitmachen. Was sagt der Text? Ja.
Und dann, deswegen denke ich, hier geht es um die geistliche Sache. Also die Korinther sollten nicht auf dem gleichen Weg laufen.
Ja.
Und zwar immer als wir es sind. Ne?
Ja.
Darum geht es jetzt. Also nicht darum, was heißt dabei.
Richtig, genau das sagt der Vers aus. Dann lesen wir weiter, Vers 13 bis 15. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Denn wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, so ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Und sein Herz ist euch jetzt noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern angenommen habt. Also, ich komme nochmal zurück, unser Bruder ist unterwegs, er kommt zurück, wir alle hören, was er zu sagen hat und er ist einfach überfüllt und sagt, die Gemeinde, was ich da erlebt habe, ist einfach großartig. Was Gott in der Gemeinde verändert hat, der Wandel, wie es vorher war, und was jetzt in der Gemeinde passiert ist, ist einfach großartig, weil ich sehe, dass sie Gott fürchten, mit Eifer Gott dienen. Und es ist einfach ein unglaublich positives Feedback von Titus. Und das macht Paulus so glücklich. Das tröstet ihn. Es tröstet uns, wenn wir sehen, wie Gott in der Gemeinde wirkt. Es macht mich wirklich glücklich, wenn ich sehe, dass einer unserer Diener oder mehrere, dass ich sehe, dass Gott in seinem Leben wirkt, dass Gott ihn segnet und Erfolg schenkt. Das ist richtig tröstend. Es ist richtig schön mitzuerleben, wie wir es jetzt am Sonntag erlebt haben, dass sich Leute auch hier in unserer Mitte, die kommen zum Gottesdienst und bekehren sich. Sie finden die Gnade Gottes. Das ist richtig schön, das Wirken Gottes macht uns Mut und erfreut. Und so ist Paulus sehr, sehr glücklich über das Zeugnis des Titus. Was bedeutet es, wenn der Geist voll erquickt wird? Nicht nur ein bisschen erquickt, sondern voll erquickt. Erquickt ist so ein ganz altes Wort. Das sagt heute keiner mehr. Zumindest nicht umgangssprachlich. Bitte?
Ich würde sagen, das ist dann gesegnet von Gott.
Okay. Der Geist ist voll erquickt. Absoluter Trost. Keine Zweifel mehr, keine Kämpfe mehr oder innere Unruhe, die er hatte bezüglich der Gemeinde, alles weggewischt. Bitte? Ja. Ja. Wenn es um Erquicken geht, denke ich immer an schön kaltes Wasser im Sommer, wenn es richtig, richtig heiß ist und man wirklich echt Durst hat, richtig Durst hat. Und wenn man dann sich so eine schöne Cola, bleiben wir beim Wasser, Wasser, wenn man sich das gönnt, es ist einfach nur nett und lecker. Es ist einfach erfrischend. Ja, und so wurde sein Geist, sein Herz erfrischt. Es war einfach nur schön, das zu erleben, was Gott da gemacht hat in der Gemeinde. Großartig. Wir haben gesagt, dass Paulus eine große Meinung von der Gemeinde hatte und er hatte schon vorher, Paulus hatte vorher natürlich mit Titus gesprochen und hat vorher schon gesagt, viel Lob ausgesprochen. Und jetzt sagt er, das hat sich ausbezahlt. Also ich habe euch echt gelobt und euch gerühmt und Titus ist jetzt wieder zurückgekommen und er kann das alles nur bestätigen. Das ist einfach schön für Paulus gewesen. Er konnte das einfach absolut bestätigen, dass die Gemeinde einfach auch besonders ist und dass da sehr wohl auch Gutes zu finden ist, trotz all den Schwierigkeiten und Problemen. Und das erlebt man generell ganz live in jeder Gemeinde, wo auch immer ihr seid, wo auch immer ihr hinkommt. In der Gemeinde, in der wahren Gemeinde Gottes gibt es auch immer Gutes, weil Gottes Geist da wirkt. Es gibt auch immer Frucht bei all den Schwierigkeiten und Problemen, die es geben kann. Es gibt auch immer wirklich Frucht Gottes. Sehr ermutigend, dass es so ist. Und jetzt würde ich ganz schnell dann auch zum Schluss kommen. Die Zeit ist fortgeschritten. Vers 16. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Bei all dem, was er vorher geschrieben hat, bei all das, was nicht gepasst hat, sagt er jetzt zu der Gemeinde, und ich glaube, das war so schön für die Gemeinde, das zu hören, sagt er jetzt, ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Was für ein Dank und was für eine Veränderung und was für ein Lob und eine Ermutigung auch für die Gemeinde. Dass Paulus, dieser Mann Gottes sagt, jetzt freue ich mich einfach nur und ich kann mich in allem auf euch verlassen. Großartig. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man sich auf jemanden zu 100% verlassen kann. Kennt ihr das in der Familie? Das ist ein Vater, der hat einige Kinder und weiß, ich kann mich absolut auf meine Frau verlassen. Nur als Beispiel. Es kann auch andersrum sein. Es ist einfach so schön, wenn man sich auf jemanden verlassen kann. Worauf wir uns definitiv verlassen können, ist Gott. Auf ihn kann man sich wirklich verlassen. Und so macht Paulus auch mit diesem Satz, so empfinde ich das zumindest, ein ganz besonderes Lob für die Gemeinde, macht er ihnen richtig Mut. Vielen Dank für die Mitarbeit und ich freue mich jedes Mal, wenn ihr mithelft, wenn ihr die Fragen beantwortet und wenn ihr nicht nur da sitzt, sondern auch wirklich mitmacht. Das ist großartig. Ich würde gerne ein Gebet sprechen und ich bitte euch aufzustehen dazu. Lieber Vater, wir haben wieder dein Wort gelesen und wir haben beobachtet, wie du in der Gemeinde in Korinth gearbeitet und gewirkt hast. Du hast Betrübnis geschenkt, weil die Gemeinde vom Kurs abgekommen ist und so hast du aber auch Veränderung eingeleitet durch deinen guten Heiligen Geist. Es ist einfach schön zu sehen, dass du Menschen veränderst, dass du Menschen gebrauchst, Menschen aber auch wieder in die richtige Spur bringst. Das machst du auch mit uns persönlich. Lieber Vater, vielen Dank dafür. Ich danke dir, Herr, dass du zu der Zeit Paulus ermutigt hast und ich danke dir, dass du uns persönlich, unsere Gemeinde auch immer wieder Mut schenkst und dass du in unserer Mitte wirkst. Vielen Dank dafür. Herr, ich bitte dich, dass an jeder, der heute nach Hause geht, dass du an jeden stärkst und dass diese Worte, dass sie uns noch länger begleiten und Frucht bringen in unsere Herzen. Amen.